Von immer mehr Produkten wird heute Nachhaltigkeit und Wiederverwendbarkeit gefordert. Der MedTech-Bereich ist da keine Ausnahme. Auch hier werden Produkte aufbereitet, um anschließend beim nächsten Patienten zum Einsatz zu kommen. Und dabei muss gewährleistet werden, dass das aufbereitete Produkt für den Patienten sicher ist und keinerlei gesundheitliche Risiken birgt. Wie Hersteller die Herausforderungen der Aufbereitung meistern, welche Unterschiede es bei den Anforderungen zwischen Europa und den USA gibt und welche Stolpersteine man wie vermeiden kann, bespreche ich heute mit Dr. Helena Ziert. Freuen Sie sich auf exklusives Expertenwissen und viele Praxistipps zu einem besonders aktuellen Thema. Herzlich willkommen zu Normenchecker, dem TÜV Süd-Podcast für Medizinproduktehersteller. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Mein Name ist Andrea Lauterbach und ich spreche in dieser Folge mit Dr. Helena Ziert von TÜV Süd. Frau Dr. Ziert ist Expertin für Biokompatibilitätstests und hat jahrelange Erfahrung in der Validierung unter ISO 17025 und der Optimierung von Laborprozessen. Hallo Frau Dr. Ziert, vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit für uns nehmen.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf.
Frau Dr. Ziert, wir hatten vor ziemlich genau einem Jahr schon mal eine Normenchecker-Folge zum Thema Aufbereitung von Medizinprodukten. Können Sie bitte trotzdem noch mal ganz kurz erklären, was Wiederaufbereitung im Medizinbereich genau bedeutet?
Ja, sehr gerne. Also die Wiederaufbereitung betrifft Produkte, die mehrfach hintereinander am Patienten angewendet werden können. Nach jeder Verwendung müssen die Produkte natürlich wieder sauber und auch sicher sein für die Wiederverwendung am nächsten Patienten. Und dafür muss der Hersteller eine genaue Anleitung zur Wiederaufbereitung zur Verfügung stellen. Und je nach Produkt gibt es hier Abstufungen. Manche Produkte benötigen nur eine Reinigung und Desinfektion. Und andere, kritischere Produkte benötigen eine finale Sterilisation, bevor sie sicher wiederverwendet werden können. Und die Patientensicherheit steht dabei natürlich immer im Fokus. Und auch die Thematik betrifft meist teure Produkte, die nach einmaliger Benutzung nicht einfach weggeworfen werden können.
Gibt es denn einen Trend zu aufbereitbaren Produkten im medizinischen Bereich? Also so, wie wir derzeit ja in fast allen Bereichen mehr wiederverwendbare bzw. auch nachhaltige Produkte sehen?
Also ich würde nicht von einem Trend sprechen, da es im medizinischen Bereich nicht vorrangig um Nachhaltigkeit geht, sondern immer das Infektionsrisiko für den Patienten im Vordergrund steht. Nachhaltigkeit und Risiko müssen deshalb immer gegeneinander abgewogen werden. Ist das Risiko zum Beispiel für den Patienten zu groß, sich zu infizieren, dann wird meist immer noch auf Einmalprodukte zurückgegriffen. Und außerdem ist mit der Wiederaufbereitung natürlich auch ein größerer Aufwand für die Krankenhäuser und Arztpraxen verbunden. Wenn man an den klassischen Frauenarztbesuch denkt und ein Spekulum aus Metall, dann gibt es hier mittlerweile auch Plastikvarianten, um den Aufwand für die Praxen gering zu halten und auch das Risiko der Keimübertragung für Patientinnen zu vermeiden.
Nahezu alle unsere Interviewpartner haben unabhängig vom Thema bisher übereingestimmt, dass die MDR strengere Anforderungen hat als ihre Vorgängerin, die MDD. Trifft es denn auch auf das Thema Aufbereitung zu?
Also das Thema Wiederaufbereitung ist tatsächlich in der MDR zum ersten Mal richtig verankert. Also der Begriff Reprocessing, also Wiederaufbereitung, wird in der MDR zum ersten Mal wirklich klar definiert. Und dadurch werden durch die MDR an die Hersteller natürlich auch neue Anforderungen gestellt. Also es ist nicht so, dass unter der MDD Wiederaufbereitungsmaßnahmen nicht geprüft worden sind. Aber mit der MDR schauen die Zertifizierstellen natürlich noch ein bisschen genauer hin. Zum einen müssen Hersteller detaillierte Anleitungen zur Wiederaufbereitung zur Verfügung stellen und diese auch auf einer wissenschaftlichen Basis validieren. Also Aspekte, die hier definiert werden müssen, sind zum Beispiel, welche Wasserqualität muss ich für einzelne Aufbereitungsschritte verwenden oder welche Konzentration und welche Reiniger oder Desinfektionsmittel dürfen überhaupt verwendet werden bei dem Produkt. Muss ich Bürsten benutzen zur Vorreinigung oder wie oft muss ein Spülvorgang vorgenommen werden? Für alle diese Details muss auch die Effektivität dieser Maßnahmen wissenschaftlich nachgewiesen werden. Und im Idealfall arbeiten die Hersteller hier mit erfahrenen und qualifizierten Laboren zusammen, die meistens auch Vorschläge für einzelne Prozessschritte machen können, natürlich immer basierend auf den anwendbaren Standards. Also im Großen und Ganzen kann man sagen, dass die Wiederaufbereitung einfach ein sehr komplexes Thema ist und auch sehr produktspezifisch. Die Hersteller müssen ihr Produkt wirklich sehr gut kennen, um Risiken entsprechend gut zu bewerten und auch eine Strategie für die sichere Aufbereitung entwickeln zu können. Und um nochmal zum Thema MDR zurückzukommen, also es kommt bei der Wiederaufbereitungsstrategie natürlich auch noch auf den Zielmarkt an. Also ob ich mein Produkt nach Europa oder in die USA vermarkten möchte.
Das finde ich wirklich interessant. Wie unterscheiden sich denn die Anforderungen in den USA von unseren in Europa?
Also es gibt definitiv Unterschiede bei den beiden Märkten. Also in Europa gilt natürlich die MDR, aber gerade im Bereich Aufbereitung gibt es auch sehr viele länderspezifische Vorgaben, sodass der europäische Markt deutlich variabler ist in den Vorgaben, die die Hersteller einhalten müssen. Aber als Leitlinie kann in Europa gut der ISO-Standard 17664 herangezogen werden. Und auf dem amerikanischen Markt gibt es da genauere Vorgaben. Also zum einen gibt es das sogenannte Guidance-Dokument von der FDA aus dem Jahre 2015 und auch einen neu überarbeiteten Standard zur Reinigung von Medizinprodukten, den AMI ST98. Und der gibt genau an, welche Aspekte man bei einer Reinigung betrachten muss. Also ich würde es so formulieren, dass der amerikanische Markt weniger variabel ist und eine klarere Anleitung für die Hersteller gibt. Und zusätzlich dazu gibt es auch Unterschiede bei den Prozessanforderungen. Also bei einigen Produkten erlaubt die FDA zum Beispiel eine Reinigung mit direkt anschließender Sterilisation und die Desinfektion kann dann als Zwischenschritt entfallen. Das ist in Europa nicht Best Practice, also hier muss immer eine Desinfektion zwischengeschalten sein zwischen Reinigung und Sterilisation. Und zusätzlich beinhaltet das Guidance Paper der FDA auch die sogenannte Spalding-Klassifizierung für Medizinprodukte, um das Infektionsrisiko und auch effektive Aufbereitungsprozesse definieren zu können.
Spalding höre ich zum ersten Mal. Können Sie denn die Spalding-Klassifizierung kurz erklären?
Ja, also der Spalding-Ansatz teilt alle Medizinprodukte grob in drei Kategorien und zwar anhand ihres Verwendungszwecks bzw. ihrem Patientenkontakt und dem Risiko einer Infektionsübertragung. Die erste Kategorie sind kritische Produkte, die zum Beispiel mit Blut in Kontakt kommen. Darunter fallen die klassischen chirurgischen Instrumente wie Skalpelle. Hier ist als finaler Schritt der Aufbereitung ganz klar eine Sterilisation notwendig. Die zweite Kategorie beinhaltet sogenannte semikritische Produkte, die vor allem mit Schleimhaut der Patienten oder nicht intakter Haut in Berührung kommen. Darunter fallen dann Endoskope für den Magen-Darm-Trakt oder auch Dentalprodukte. Und hier muss immer auf einem hohen Level desinfiziert werden. Eine Sterilisation ist dann nicht immer möglich oder notwendig. Und dann gibt es noch die Kategorie von unkritischen Produkten, wo der Patientenkontakt nur mit intakter Haut besteht oder sogar nur ein indirekter Patientenkontakt vorliegt. Und darunter fallen dann zum Beispiel Blutdruckmanschetten. Und da ist dann eine Desinfektion auf mittlerem oder niedrigem Level am Ende der Aufbereitung auch ausreichend. Die Spalding-Klassifizierung hilft somit den Herstellern ungemein, ein grobes Konzept für die Aufbereitung festzulegen.
Gibt es denn bei uns in Europa ein vergleichbares Klassifikationssystem wie den Spalding-Ansatz?
Also in der MDR gibt es natürlich ein Klassifizierungssystem. Allerdings bezieht sich das nicht spezifisch auf die Aufbereitung. Aber im ISO-Standard 17664-1, den Hersteller in Europa meistens heranziehen, wird auch auf diese Spalding-Klassifizierung verwiesen. Die MDR verlangt eigentlich von den Herstellern vor allem eine systematische Risikobewertung. Und in der Praxis orientieren sich dann die meisten aber auch an diesem Spalding-Ansatz und der Einstufung der Produkte nach Kritikalität und bestimmen dann so ihren Validierungsaufwand.
Beim Thema Validierungsaufwand würde ich gerne nochmal nachhaken. Was müssen denn die Hersteller hier genau beachten?
Also der Validierungsaufwand hängt von mehreren Faktoren ab. Zum einen, wie gerade schon beschrieben, von der Kritikalität des Produktes, aber auch, wie mein Produkt aufgebaut und designt ist. Also sowohl in den ISO-Standards als auch in den Reinigungsstandards der USA gibt es Listen mit sogenannten kritischen Punkten oder Modulen, die bei der Reinigung, Desinfektion Probleme machen könnten. Da fallen dann raue Oberflächen oder Schrauben, verschiedenartige Schrauben, Übergänge mit Lücken zwischen verschiedenen Materialien hinein oder auch Lumen, Hohlräume, die keinen Ausgang haben. Das sind alles Faktoren, die meine Aufbereitungsstrategie beeinflussen. Zusätzlich hängt der Validierungsaufwand auch davon ab, wie robust mein Produkt gegenüber wiederholten Aufbereitungszyklen ist. Und dabei spielen dann simulierte Tests, die die Nutzung und anschließende Aufbereitung nachstellen, eine zentrale Rolle.
Was genau sind es denn für Tests?
Also im amerikanischen Standard ST98 sind sogenannte Simulated Use-Zyklen empfohlen. Also die simulieren den realen Einsatz des Produktes. Und diese Simulationszyklen werden einer Validierung sogar noch vorgeschaltet. Also erst nach diesen Simulated Use-Zyklen wird die Validierung im Labor durchgeführt. Und in Europa gibt es diese Vorgabe nicht. Ziel der Tests im Labor ist es einfach zu zeigen, dass nach mehrfacher Nutzung und Wiederaufbereitung bei auch möglicher Ansammlung von Schmutz und Reinigungsmitteln mein Produkt trotzdem sicher, funktional und intakt bleibt. Und es werden dann tatsächlich die Angaben der Hersteller überprüft. Wenn angegeben ist, dass ich ein Produkt 50 Mal wiederverwenden kann, dann wird im Labor die Aufbereitung auch 50 Mal hintereinander durchgeführt. Das nennt man dann auch End-of-Life-Validierung.
Bleiben wir nochmal bei den Tests im Labor. Wie läuft denn so ein Test genau ab?
Also es gibt unterschiedliche Anschmutzungsmaterialien, die je nach Anwendungsgebiet des Produktes verwendet werden können. Diese Materialien simulieren die Nutzung und zum Beispiel den Hautkontakt oder den Kontakt mit Schleimhaut oder Blut. Und die Materialien enthalten dann auch tatsächlich Komponenten wie Blut, Knochenmehl oder auch Eigelb. Und dann führt das Labor nach dieser Anschmutzung die Reinigung nach Herstellerangaben durch und überprüft, ob das Material, das aufgebracht worden ist, auch wirklich entfernt werden konnte. Und das passiert dann durch die Vermessung sogenannter Endpunkte. Das kann zum Beispiel der Proteingehalt an der Anschmutzungsstelle sein. Da dürfen dann bestimmte Grenzwerte nicht überschritten werden. Und diese Einhaltung und Unterschreitung der Grenzwerte stellt dann für die Hersteller den wissenschaftlichen Nachweis dar, dass ihr Reinigungsprozess, so wie sie ihn angegeben haben, auch wirklich valide und verlässlich ist. Für die Prozessschritte Desinfektion und Sterilisation wird das ganze Prozedere dann mit unterschiedlichen Mikroorganismen gemacht, je nach Kritikalität meines Produkts. Also da werden auch Bakterien direkt auf das Produkt aufgebracht und dann wird nach Herstellerangaben desinfiziert und sterilisiert. Und nach dieser Desinfektion und Sterilisation wird das Medizinprodukt dann in ein Nährmedium für die entsprechenden Mikroorganismen gegeben und es wird überprüft, ob die Bakterien noch wachsen. Nach der Sterilisation bleibt das Produkt sogar 7 Tage in diesem Nährmedium, um wirklich sicher zu sein, dass es keimfrei ist. Und das ist dann der Nachweis für die Hersteller über die Validität der Desinfektion und Sterilisationsmaßnahmen.
Da haben ja die Labore extrem viel Verantwortung. Gehen wir mal auf die Herstellerseite. Welche Herausforderungen gibt es denn für die Hersteller?
Also für die Hersteller ist aus Erfahrung die Definition eines sogenannten Worst Case am wichtigsten und auch gleichzeitig am herausforderndsten für die Validierung. Also zum einen kann es ein Worst-Case-Produkt geben. Wenn Hersteller zum Beispiel eine umfangreiche Produktgruppe produzieren, müssen sie nicht alle Produkte dieser Gruppe testen. Es reicht aus, ein repräsentatives Worst-Case-Produkt zu identifizieren und dieses für die Validierung zu nutzen. Und dann kann man im Rückschluss den Aufbereitungsprozess auf alle Produkte der Produktgruppe übertragen. Zum anderen gibt es dann den Worst-Case-Prozessschritt. Also der Hersteller schreibt zum Beispiel 2 Minuten spülen, muss aber eigentlich davon ausgehen, dass in der Praxis vielleicht nur 1,5 Minuten gespült wird. Und dann wäre der Worst Case eben eine Validierung von 1,5 Minuten. Ein anderes Beispiel ist, wenn da steht 5-mal spülen, muss der Hersteller eigentlich auch davon ausgehen, dass vielleicht auch mal 4 oder 3-mal nur gespült wird. Und typischerweise werden einfach Zeiten oder Häufigkeiten von Prozessschritten geringfügig verringert. Aber die Labore helfen ja auch mit ihrer Expertise und Erfahrung weiter und geben entsprechende Empfehlungen und zeigen auch Optionen auf für den Hersteller. Also es ist einfach wichtig, die richtigen Worst Cases zu definieren und realistische Prozessschritte zu definieren und zu validieren.
Das interessiert mich jetzt nochmal genauer. Können Sie uns vielleicht ein Beispiel geben für eine misslungene Worst Case Einschätzung?
Ja, also das klassische Beispiel wäre ein falsch identifiziertes Worst Case Produkt. Wenn es also zur Fehleinschätzung kommt, welches meiner Produkte wirklich repräsentativ ist für meine Produktgruppe. Und hier müssen halt sehr viele kritische Module bewertet werden. Ich habe Fälle erlebt, in denen ein Produkt 50 Mal aufbereitet wurde. Und im Nachhinein hat sich eben herausgestellt, dass es nicht das Worst-Case-Produkt dieser Produktgruppe war. Das Problem ist hier, täuscht sich der Hersteller bei der Festlegung des Worst-Case-Produktes, hat man den Test leider umsonst gemacht und man muss von vorne anfangen. Und da sind einfach immens hohe Kosten mit verbunden. Deswegen ist hier eine gründliche Vorab-Einschätzung wirklich wichtig.
Gibt es denn hier von TÜV Süd Hilfestellungen oder Unterlagen, die Sie Herstellern empfehlen können?
Ja, also man kann und man sollte sich auch nicht davor scheuen, sich Hilfe zu holen als Hersteller, wenn man diese Expertise selbst nicht im Haus hat. Es gibt Berater und selbstständige Experten, die diese Erfahrung mitbringen, selbst auch teilweise in Gremien sitzen, die die ISO-Standards überarbeiten. Und die können für solche Worst-Case-Statements oder Vorab-Einschätzungen beauftragt werden. Wir als TÜV Süd dürfen nicht direkt die Hersteller beraten, aber wir können immer aufgrund unserer Erfahrung Empfehlungen geben, ob sich so eine Beratung im Bereich für den Hersteller lohnt. Außerdem haben wir auf der globalen Website von TÜV Süd viele hilfreiche Informationen zum Thema Wiederaufbereitung und die anwendbaren Standards aufgelistet. Also wenn man nach Reusable Device Testing for Medical Devices auf unserer Website www.tüvsüd.com sucht, finden die Hersteller alle hilfreichen Informationen zum Thema. Und wer sich dem Thema lieber in der persönlichen Form widmen möchte, kann auch über die TÜV Süd Akademie ein eintägiges Seminar besuchen, bei dem vor allem das Thema Wiederaufbereitung für den europäischen Markt behandelt wird.
Vielen Dank, Frau Dr. Ziert. Gibt es denn abschließend noch was, das Sie unseren Hörerinnen und Hörern gerne mit auf den Weg geben möchten?
Also meine wichtigste Take-Home-Message ist, dass man sich frühzeitig mit dem Thema Wiederaufbereitung beschäftigen sollte. Die Simulationen und Validierungen im Labor können langwierig sein, besonders wenn man seinen Aufbereitungsprozess erstmal validieren muss und anschließend auch noch die Lebenszyklen eines Produkts nachweisen muss. Da sind 8 bis 12 Wochen und mehr keine Seltenheit. Auch sollte man sich bei bereits zugelassenen oder auch bei der Rezertifizierung von wiederverwendbaren Medizinprodukten erneut mit dem Thema beschäftigen, da die Notified Bodies durch die MDR hier sehr genau hinschauen und gegebenenfalls auch Validierungen nachgefordert werden können. Die zweite Take-Home-Message ist, dass man in jedem Fall mit einem erfahrenen und richtig akkreditierten Labor zusammenarbeiten sollte. Im Idealfall kann das Labor auch noch weitere Labortests durchführen, um auch die biologische Sicherheit des aufbereiteten Produkts zu prüfen. Also das sind meistens dann ein Zytotoxizitätstest am aufbereiteten Produkt. Das ist ein sehr sensitiver Test, aber gleichzeitig ist er kostengünstig und er kann als Nachweis dienen, dass sich über die Aufbereitungszyklen keine zytotoxischen Reststoffe der Reinigungsmittel angereichert haben.
Herzlichen Dank, Frau Dr. Ziert, für diese Tipps und für das sehr aufschlussreiche Gespräch.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Aufbereitbare Medizinprodukte haben einen festen Platz im Medizinbereich. Damit sie sicher wiederverwendet werden können, müssen Hersteller komplexe Anforderungen erfüllen und Prozesse präzise validieren. Hier kommen die wichtigsten Learnings dieser Folge. FDA-Guidelines in den USA stellen klare Anforderungen an aufbereitbare Medizinprodukte. Die Patientensicherheit steht dabei immer im Mittelpunkt. Zweitens, die Spalding-Klassifikation, die Medizinprodukte nach ihrem Risiko kategorisiert, wird häufig auch in Europa als Orientierungshilfe genutzt. Sie hilft dabei, Anforderungen an Reinigung, Desinfektion und Sterilisation zu definieren. Und drittens, die Validierung von Aufbereitungsprozessen ist aufwendig und erfordert realistische Worst-Case-Simulationen. Akkreditierte Labore können bei der Festlegung von Worst Cases helfen und stellen mit entsprechenden Tests sicher, dass ein Produkt auch nach den angegebenen Wiederaufbereitungszyklen sicher ist. Das war Normenchecker für heute und die letzte Folge dieser Staffel. Wir hören uns dann in ein paar Wochen wieder. Die nächsten Podcast-Themen sind bereits in Arbeit und wir freuen uns drauf, dann wieder mit vielen Infos und Tipps rund um die Prüfungen von Medizinprodukten für Sie bereitzustehen. Eine ganze Reihe hochkompetenter Interviewpartner steht schon in den Startlöchern. Sie wissen's, Ihre Meinung ist uns wichtig. Wenn Sie Fragen oder Anregungen zu unseren Themen haben, schreiben Sie uns gerne unter norman-checker@tuvsud.com. Wir freuen uns sehr über Ihr Feedback und natürlich auch über eine gute Bewertung, am besten 5 Sterne, wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat. Normenchecker ist ein Podcast des TÜV Süd und ich bin Andrea Lauterbach. Alle Informationen zum Podcast und zur Folge finden Sie auf der Website von TÜV Süd und hilfreiche Links stehen in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.